Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PT on Top, dein Podcast für eine erfolgreiche Ausbildung. Und wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch, nämlich die Sarah Ruprecht. Sie ist PTA und arbeitet aber beim NRF DAC oder genauer gesagt nur beim NRF. Sie hat vorher in der Apotheke 2 Jahre gearbeitet und erklärt uns heute mal ein bisschen über NRF, DRC. Warum ist das so wichtig? Seit wann wurde das gegründet? Die häufigen Rezepturfehler? Und wie können wir als PTA dort überhaupt anfangen? Hallo Sarah.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. NRF, DRC ist ja wirklich ein, ja, bekannter Begriff innerhalb der Apotheke. Was genau seid ihr? Und wir wissen ja jetzt schon, haben wir ja vorhin noch mal drüber geredet, wir beide, ganz heimlich. Es sind 2 Abteilungen.
Genau, also der DAC-NRF, den man eben so ganz als Buchreihe in der Apotheke kennt, ist eben ein Zusammenschluss aus, ja, bei uns 2 verschiedenen Abteilungen. Dann gibt es einmal den DAC, der ist ja auch im Buch extra eingeteilt. Da sind eben hauptsächlich die ganzen Eingangsprüfungen für die Apotheke drin. Das heißt eben ganz normal Identifizierung, Reinheit, Gehaltsprüfung, natürlich auch DCs für die ganzen T-Drogen. Genau, und das macht eben die DRC-Abteilung. Und dann gibt es natürlich den Teil für die ganze standardisierte Rezeptur. Das ist der NRF-Teil. Und das macht eben die NRF-Abteilung. Also, ja, genau.
Da, wo du ja bist.
Richtig.
Wie sieht denn so dein Tag aus?
Ja, genau. Also morgens, also im Endeffekt haben wir 2 Arbeitsplätze. Einmal unseren normalen Büroarbeitsplatz, wo wir eben unseren PC stehen haben, wo wir protokollieren, also all das, was wir eben im Labor, unserem anderen Arbeitsplatz, herstellen, entwickeln, überprüfen. Das dokumentieren wir nebenbei. Und hinterher schreiben wir dann natürlich die ausführlichen Protokolle mit den Ergebnissen, die dann eben hinterher, wenn möglich, ins NRF mit eingearbeitet werden. Also, genau.
Und als erstes gibt es einen Kaffee.
Ja, als erstes ist natürlich auch die Kaffeepause dabei.
Ja, okay. Und wie kommt denn so eine Rezeptur ins NRF? Also wie kann ich mir das vorstellen und unsere ZuhörerInnen?
Genau, also da gibt es 2 Varianten. Generell wird das Ganze eben über die Kommission gemacht. Die besteht aus Fachärzten, Dermatologen, Apothekern, die meist in Krankenhausapotheken arbeiten und Apothekern, die eben auch an den Unis tätig sind. Und die erstellen oder beziehungsweise benennen eben die NRF-Rezepturen. Das heißt, wenn jetzt ein Fertigarzneimittel außer Handel geht oder absehbar ist, dass es außer Handel genommen wird, wird das eben an uns weitergegeben und wir erstellen dann möglichst nach dem Fertigarzneimittel eine passende Rezeptur, aber auch so, dass Apotheken an die enthaltenen Stoffe natürlich kommen, weil es bringt natürlich nichts, wenn die Sachen, die im Fertigarzneimittel sind, hinterher verwendet werden, aber keine Apotheke die Sachen bestellen kann.
Ja.
Oder es ist eben so, dass es gerade für kleinere Kinder, dadurch, dass die eben ganz viele Niedrigdosierungsarzneimittel brauchen, da eben geguckt wird, was ist gerade aktuell, wo muss man nochmal eher gucken, dass man da eben eine Rezeptur entwickelt, weil das jetzt wieder häufiger gebraucht wird. Genau, so werden die NRF-Rezepturen mehr oder weniger erstellt.
Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir haben jetzt das Beispiel des orale Glukosetoleranztest, den gibt es nicht mehr. Und dann schaut ihr dann, okay, wie viel Zucker ist dort enthalten, was sind da für andere Stoffe drin, wie lange ist das haltbar? Habt ihr dann auch ein Lager, wo ihr das dann schaut, okay, in der Glasflasche ist das jetzt 3 Wochen haltbar, in der Plastikflasche ist das jetzt 6 Monate haltbar?
Genau, also wir machen sogenannte Lagermuster. Das heißt, Wir prüfen natürlich vorab erstmal, im Fertigarzneimittel waren es die und die Mischung, hatte ungefähr die und die Dichte. Da kochen wir das mehr oder weniger erstmal nach, schauen, ob die Prüfergebnisse so sind, wie wir es haben wollen. Und wenn das eben alles hinkommt, dann machen wir sogenannte Lagermuster. Das heißt, wir haben verschiedene Packmittel, also Glasflasche, Plastikflasche, verschiedene Aufsätze, verschiedene Entnahmedeckel. Manche Lösungen zum Beispiel werden ja auch mit Kolbenpipetten, also so kleinen Spritzen, im Milliliterbereich entnommen. Da gibt es ja auch passende Deckel und die werden dann bei uns eben über verschiedene Monate oder sogar Jahre eingelagert und dann werden sogenannte Prüfzeitpunkte entschieden. Das heißt, manchmal schon nach 2 Wochen, manchmal erst nach 3 Monaten und meist sind es dann bis zu 3 Jahre. Also dann hat man immer so ein Intervall von 3 Monaten, das heißt 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Dann hat man zum Beispiel schon mal eine Jahreslaufzeit. Das heißt, wenn in der Zeit die ganzen Prüfungen natürlich alle entsprechen, dann kann man ganz locker sagen, gut, das ist auf jeden Fall 1 Jahr haltbar. Mhm. Und so, wie gesagt, machen wir es eben meist auch über noch 2 und 3 weitere Jahre.
Und die Prüfungen wären dann sowas wie pH-Wertüberprüfung, ob irgendwelche Kristalle sich gebildet haben. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also so die standardisierten Prüfungen sind der pH-Wert, die Dichte. Wir machen auch Massekonstanz, das heißt, ob die Gefäße, so wie wir sie verwenden wollen, überhaupt dicht sind oder ob da jetzt innerhalb von 3 Monaten schon 2 Gramm verloren gehen. Mhm. Und bei vielen Wirkstoffen machen wir auch Gehaltsprüfung. Das heißt, wir titrieren tatsächlich auch, wie damals noch in der Ausbildung.
Ich fand das cool.
Ich finde es auch immer noch wundervoll. Genau, also da müssen wir eben auch natürlich gewährleisten, dass der Gehalt auch immer noch die Wirksamkeit bestätigt. Mhm. Wir haben auch sogenannte HPLC-Anlagen, also High Pressure Liquid Chromatograph.
Chromatographen.
Ja, genau, also Druck, Flüssigchromatographie und da können wir natürlich gerade bei Stoffen, die sehr gering vorliegen, eben immer noch nachvollziehen, wie viel Gehalt wir da haben.
Da kommt mein altes Chemielaborantenherz hoch. Ich habe ja damals auch GCs abgekürzt, immer, ja, geguckt, ich habe ja in der Raffinerie gearbeitet und das bedeutet dann also diese niedrig molekularen Sachen wie zum Beispiel Methan, das wissen wir, ne? Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan und so weiter. Und die werden ja durch eine Säule dann gebracht und das Methan ist das leicht flüchtigste, das heißt, es kommt ja auch als erstes an. Und dann, je nachdem, wie viel davon vorhanden ist, desto lange brennt die Flamme. So ganz, 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 ganz grob gesagt. Ist ja cool, dass ihr sowas dann auch habt. So mit genau. Polar und Unpolar und sowas.
Genau, also wir, wie gesagt, haben eben für die Gehaltsbestimmung HPLCs, wenn es klappt. Also es kommt natürlich immer auf die Zubereitung an. Also mit Cremes wird immer ein bisschen schwierig, die so durch so kleine Röhrchen zu kriegen. Mhm. Aber meistens ist es dann auch für Augentropfen oder für andere Lösungen. Die dann also unter anderem oral auch eingenommen werden.
NAFDRC ist ja super essentiell bei uns in der Apotheke. Denn wenn wir das nicht vor Ort haben, dann müssen wir die Plausibilitätsprüfung schreiben, dann müssen wir eine Herstellungsanweisung schreiben. Das Herstellungsprotokoll schreiben wir ja immer. Deswegen, ich liebe das NAF und das DRC. Und da wollte ich dich fragen, seit wann gibt es das denn überhaupt und warum wurde das denn gegründet? Auch wenn wir uns die Frage ein bisschen beantworten können.
Genau, also tatsächlich gab es am Anfang DRC und NRF gar nicht zusammen, sondern getrennt. Also das DRC oder vielmehr der DRC, also der Deutsche Arzneimittelkodex, wurde 1972 mehr oder weniger ins Leben gerufen als Ergänzung zum Europäischen Arzneibuch, Deutschen Arzneibuch und Homöopathischen Arzneibuch. Einfach weil im Europäischen Arzneibuch natürlich auch Prüfungen drin waren, die für Apotheken, wie man es heute auch noch kennt, manchmal nicht so einfach sind. Deswegen findet man auch heute noch manche Sachen gar nicht im Europäischen Arzneibuch zum Prüfen, sondern zum Beispiel nur im DRC-NRF. Beziehungsweise im DRC. Und wir versuchen beim DRC auch die Sachen, die eben in den Apotheken geprüft werden oder geprüft werden sollen, ja, vielmehr, das auch so einfach wie möglich zu gestalten.
Ja.
Dass die Apotheken da eben nicht so viel Aufwand haben, dass sie auch an die Substanzen rankommen, die sie für die Prüfung brauchen. Also, ja, genau.
Und die ganzen Gerätschaften. Nicht jeder hätte irgendwie ein GC in der Apotheke oder sowas.
Richtig, genau. Viele Apotheken haben ja zum Beispiel auch, also im Arzneibuch werden auch ganz häufig eben sogenannte hier APLCs eben beschrieben. Also das, was wir eben auch für die Gehaltsbestimmung hier haben. Mhm. Und sowas könnten sich Apotheken, also glaube ich, auch einfach vom Platz gar nicht hinstellen. Ja, genau. Weil das tatsächlich doch ein etwas größeres Gerätschaftenaufbau ist.
Ja, und sehr wartungsintensiv auch.
Sehr wartungsintensiv. Es gibt immer kleinere Probleme und man weiß nicht, woher es kommt.
Ja, genau. Ein Ventil funktioniert nicht. Ja, super.
Ja. Genau, und das NAF kam tatsächlich dann erst 11 Jahre später, 1983, sozusagen auf den Markt und war damals in der DDR tatsächlich auch vertreten als damals SR, also standardisierte Rezepturen. Mhm. Und da ging es tatsächlich damals eigentlich nur ja, mehr oder weniger so als Formelsammlung und Herstellungstechniken für diese standardisierten Rezepturen. Und seit 2012 tatsächlich erst, also gerade mal vor 9 Jahren, wurden diese beiden Sachen dann zusammengelegt und eben als diese 7-teilige Bandreihe, so wie wir es heute kennen, ja, auf den Markt gebracht.
Genau, 7-teilig. Brauche ich das in der Apotheke oder reicht es, wenn ich das auf dem PC habe?
Tatsächlich würde es auch, also das kommt natürlich von Apothekenkammer zu Apothekenkammer immer darauf an. Mhm. Also bei manchen Apothekenkammern ist es eben für die Revision vorgeschrieben, dass sie es als Buchwerk da haben müssen. Ich weiß nicht genau, in welchen Apothekenkammern es heutzutage noch so ist. Mhm. Ansonsten ist es natürlich immer mal praktisch, es als Buch zu haben, gerade wenn man jemand ist, der sagt, oh nee, ich muss das jetzt zum Lesen vor mir haben. Mhm. Manche Apotheken haben es natürlich auch so, dass sie das komplette Werk auch direkt im Labor stehen haben, beziehungsweise in der Rezeptur, dass sie dann nicht immer zum PC laufen müssen und hin und her und hin und her. Oder man druckt sich's, wenn man es eben digital hat, aus. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Genau, aber viele Apotheken haben ja den PC nicht direkt in der Rezeptur. Daher kann man es pauschal tatsächlich nicht sagen, ob es digital reichen wird. Wie gesagt, das kommt wahrscheinlich auf die Apothekenkammern an.
Ja, da könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt mal bei Instagram unter unser neuestes Bild von NAFDRC einmal unterschreiben, wie es bei euch ist und somit bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wie ist es denn eigentlich? Reicht eine digitale Kopie in der Doku oder muss ich das auch immer 5 Jahre im Ordner heften, wenn ich dann etwas gemacht habe in der Rezeptur?
Genau, also die Dokumentation kann auf jeden Fall auch digital erfolgen. Das ist kein Problem. Sie darf allerdings nicht einfach so abgespeichert werden, sondern sie muss halt immer ja, mehr oder weniger unterschrieben werden. Aber heutzutage gibt es ja auch viele Laborprogramme, wo es eben diese digitale Signatur eben gibt. Mhm. Und man muss sie eben auch leicht für die Revision dann abrufen können und nicht erst sagen, oh nee, warten Sie mal, da muss ich jetzt erst mal gucken. Sondern man muss es eben, wie du schon sagtest, die 5 Jahre auf jeden Fall auf 5 Jahre aufbewahren. So.
Genau. Was sind denn so die häufigsten Rezepturfehler? Gibt es da sowas?
Das kommt tatsächlich eigentlich, also so häufige Rezepturfehler haben wir tatsächlich in der Anfragenabteilung eigentlich weniger. Also es ist da von Apotheke zu Apotheke eigentlich super unterschiedlich. Aber was man, glaube ich, so im Großen und Ganzen sagen kann, was öfters vorkommt, sind zum Beispiel die also pH-Verhältnisse in Rezepturen. Mhm. Das heißt, da ist dann die Frage, wie muss der pH eingestellt werden? Oder wie ermittle ich den am besten mit Sticks? Also meistens ist ja so, dass man in den Apotheken eher Sticks hat und die, ja, die haben natürlich dann immer einen gewissen pH-Bereich.
Ja.
Da ist es natürlich dann auch schwierig, den genau einzustellen.
Mhm.
Wie gesagt, bei den standardisierten NRF-Vorschriften messen wir sowas mit einem Potentiometer, also das heißt mit einem pH-Wert, der 2 Nachkommastellen hat.
Und elektrisch funktioniert.
Genau, und elektrisch funktioniert. Das gibt es, glaube ich, von WEPA oder Aponorm aber auch. Das ist dann aber meist nur eine Nachkommastelle. Funktioniert für die Apotheke, aber einfacher als pH-Sticks, wie gesagt, weil die pH-Sticks natürlich auch mal einen bestimmten Bereich haben.
Mhm.
Ja, aber wie gesagt, sonst eventuell manchmal noch die genaue Etikettenbezeichnung. Da können wir aber natürlich nicht so viel zu sagen. Wir können im Endeffekt nur das sagen, was auch so in den ganzen NRF-Vorschriften hinterher immer drinsteht. Das heißt Laufzeit, Anbruch, Inhaltsstoffe und eben bei Sachen, die Allergene auslösen können, eventuell noch die Allergenhinweise eben mit draufschreiben.
Schütteln. Und das,
genau, und eben die essentiell wichtigen Sachen, die jede Rezeptur eben individuell machen und natürlich je nach Anweisung des Arztes auch dann die Anweisung zur ja, Einnahme oder Anwendung.
Ja, da gibt es ja auch immer wieder, ja, wenn man jetzt sagt, so häufig Rezeptur, viele, es gibt ja immer wieder Rezepturen, wo man sagt so, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und etwas, was ich in der Ausbildung auch häufig gehört habe oder auch durch unsere Kolleginnen und Kollegen bei PTA und Top, unsere Zuhörer auch und Zuschauer, Harnstoff in der Rezeptur. Was gibt es da für Tipps und Tricks? Weil es darf ja nicht erwärmt werden und es darf dann somit ja nicht in den Topitec.
Genau, also bei Harnstoff ist es so, dass es meist in wasserhaltigen Zubereitungen auf jeden Fall gelöst sein muss.
Mhm.
Und ja, wie du schon sagtest, am ehesten nicht erwärmen. So, und meistens ist es so, dass wenn die Grundlage natürlich genügend Wasser enthält, kann man es einfach einrühren. Ansonsten ist es halt leider das Problem, dass ja durch die Zersetzung, durchs Erwärmen, der pH-Wert in der Zubereitung ansteigen kann.
Mhm.
Was sich natürlich dann auf eventuell andere Sachen, meist in Cremegrundlagen, auswirken kann, dass es eventuell dazu kommen kann, dass die Grundlage sich zersetzt.
Mhm.
Beziehungsweise es eben eine Phasentrennung gibt und eben die typischen Harnstoffkristalle nach und nach wachsen, nenne ich es mal. Und es ist auch so, dass durch die Wärme, die angewendet wird, mehr Wirkstoff gelöst wird. Das heißt, man hat eben das Problem, dass sozusagen mehr Harnstoff in die Grundlage aufgenommen wird. Und wenn die Grundlage wieder kalt wird, dann sinkt die Löslichkeit wieder. Beziehungsweise dann sinkt die Aufnahme und somit kristallisiert der Harnstoff aus. Das ist auch nochmal so ein Punkt, was manche vielleicht nicht wissen oder nicht so auf dem Schirm haben, dass eben durch diese Erwärmung die Löslichkeit verändert wird. Ja, genau, aber ansonsten kann man da tatsächlich nicht so viel zu sagen.
Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, das hat Harnstoff, wenn man halt zum Beispiel eine amphiphile Creme hat oder halt irgendeine Creme, die ein bisschen Wasser enthält, da spielt die Zeit für einen. Es ist vielleicht nervig, aber die Zeit spielt dafür ein, die einzurühren und immer wieder einfach mal ein bisschen durchrühren und irgendwann löst sich der Harnstoff da drin. Genauso hat man das, das ja auch bei Erythromycin, dass man das ja nicht irgendwie zu doll erwärmt, sondern man muss den pH-Wert überprüfen. Das spielt ja auch überall die Zeit mit ein. Man muss da ein bisschen Geduld mitbringen. Der Tobitec ist super, aber nicht für jede Rezeptur. Nicht für jede Rezeptur einfach geeignet. Manchmal muss man einfach noch mit der Hand dran, finde ich. Ihr habt ja auch eine Rezept-Notfall-Hotline.
Genau, so kann man es nennen. Also früher wurde es tatsächlich mit Faxen gemacht. Das heißt, da wurde eben an die sogenannte Hotline-Nummer Anfragenfaxe geschickt. Heutzutage ist es nur noch online, damit unter anderem natürlich nicht so viel Papier verschwendet wird. Und ja, die Rückfragen eindeutig ein bisschen ausführlicher sein können, weil auch so ein Fax kann man natürlich auch nicht so viel schreiben oder es wird halt sehr lang.
Ja.
Genau, von daher gibt es die sogenannte Rezeptur-Infostelle. Das ist über ganz normal unsere Online-Website zu erreichen. Natürlich ganz entspannt auch als Abonnent. Da kann man eben seine Anfrage eingeben, ob es jetzt eher den DRC betrifft, also mehr für Prüfung von Arzneistoffen oder eher die Herstellung von Rezepturen. Und da kann man natürlich dann sein Problem schildern, wie wir haben jetzt was Verordnetes vom Arzt, da haben wir aber in der standardisierten Rezeptur jetzt oder im NRF nichts zu gefunden, also keine standardisierte Rezeptur, dann kann man, bevor man vielleicht eine Anfrage schreibt, auch nochmal bei unseren Rezeptur-Tipps gucken. Und da ist es so, dass wir da eben auch Rezepturen drin haben, die wir teilweise geprüft haben, teilweise eben aus Literatur, die wir hier vor Ort haben, raus haben, die aber eben nicht als standardisierte Rezeptur ins NRF aufgenommen wurden. Genau, also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, dass man da einfach nochmal guckt, entweder nach dem Wirkstoff sucht und da eben was Passendes zu findet oder nach der Grundlage und dann wird da eine Reihe von Tipps und Tricks und etlichen Rezepturen nochmal aufgelistet.
Da habe ich noch eine Frage, dieses Pharma for You, ist das auch von euch?
Genau, das ist auch, also der DRC-NRF gehört zur Avoxa und Pharma for You gehört eben auch zur Avoxa. Also wir haben selbst mit denen nicht so viel zu tun, aber dieselbe Firma.
Und da kann man ja auch manchmal, bevor man dann halt bei euch für die Rezeptur Notfallhilfe, sage ich mal, schreibe, da auch immer mal nachgucken. Also ich finde, das ist sehr plausibel aufgelistet und manchmal ist es auch so, wenn man, sag mal, zwei Wirkstoffe hat und in anderen Konzentrationen, man weiß gar nicht, wie lange ist das überhaupt haltbar, dann gibt es dann immer die hier NRF-Rezeptur, da ist es nicht 1,5%, sondern 2% und dann kann man sich die Herstellung zum Beispiel ein bisschen mehr anschauen oder die Lagerung und sich ein bisschen was ableiten. Das finde ich immer ganz interessant.
Genau, zum Beispiel.
Wie sieht es denn aus, wenn ich gerne bei euch arbeiten möchte? Was brauche ich?
Ja, also bei mir war es natürlich so, ich hatte jetzt 2 Jahre Berufserfahrung in der Apotheke vorab. Ich bin ganz normale, ausgelernte PTA. Ich habe jetzt keine Zusatzausbildung oder sonstiges. Was man, denke ich mal, braucht, ist auf jeden Fall Kreativität. Also man sollte, wenn man eben Rezepturen entwickelt, so ein bisschen ja seine eigene Fantasie mit reinbringen. Das heißt, wenn jetzt auf Anhieb irgendwas nicht klappt, dann muss man ein bisschen überlegen und sich denken, wenn ich so und so zum Beispiel rühre, könnte es eher was werden. Oder ich versuche das jetzt einfach mal komplett anders, statt in einer Fantaschale im Becherglas. Genau, also da kann man tatsächlich so ein bisschen rumprobieren. Und ansonsten würde ich sagen, ja, man sollte auf jeden Fall Spaß an der Laborarbeit mitbringen. Und man sollte ganz vielleicht auch ein bisschen hier bei uns am Standort in der Nähe wohnen, weil wir eben in Eschborn, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, sitzen. Und bei Laborarbeit muss man eben vor Ort sein. Das ist genau wie in der Apotheke. Das heißt, wenn jetzt jemand Lust hat und sagt, oh ja, ich will unbedingt irgendwie im Labor arbeiten oder so, wie gesagt, am besten immer in der Nähe wohnen. genau, aber ansonsten sind tatsächlich bei uns an sich keine Anforderungen so vorhandenseinstechnisch nötig. Also wie gesagt, man sollte vielleicht vorher schon mal in der Apotheke gearbeitet haben, aber meistens ist es ja so, dass man in seinem halben Jahr Praktikum schon ein bisschen was erlebt.
Ja, auf jeden Fall die Spaß im Labor zumindest haben. Ne? Genau. Hast du denn Tipps für Leute, die sagen, okay, ja gut, wie ich jetzt, ich wohne in Hamburg, finde aber Rezeptur total toll. Gibt es da irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten von NRF-DRC, um halt noch besser zu werden oder Bücher, die du empfiehlst?
Genau, also der DHC selbst macht jetzt keine Fortbildung. Die Apothekenkammern vor Ort haben aber auf jeden Fall viele Angebote für Fortbildung direkt für die Rezeptur oder eben für verschiedene Rezepturthemen, wie zum Beispiel Kapselherstellung oder Creme anrühren mit dem besten pH, sage ich jetzt mal. Genau, also da gibt es ja auch immer so Fachbereiche. Ansonsten büchertechnisch gibt es natürlich enorm viel Fachliteratur. Wenn man jetzt ein bestimmtes Thema in der Rezeptur sich da ein bisschen vertiefen will, gibt es natürlich sowas wie Kapselherstellung, wie funktioniert es am besten? Da natürlich Fachliteratur zu. Ja, genau. Oder so eine kleine Rezepturfibel, wo man eben in den Rezepturen eher drauf achten muss. Also da
Ja,
habe ich
so eine.
tatsächlich ja jetzt keine bestimmte oder genaue ja, Literaturstelle, wo ich sage, ja, das müsst ihr auf jeden Fall haben.
Aber was ich wirklich, wirklich empfehle, ist diese kleine Rezeptur. Ich nenne sie jetzt auch mal Fibel, dieses kleine blaue, weiße Heft von euch, wo so ein bisschen halt auch Lagerungshinweise und Wirkstoffprofile und sowas mit drin sind.
Genau, das sind die Tabellen für die Rezeptur. Die werden
Genau.
auch immer mal neu aufgelegt. Also da scheint immer mal eine Neuauflage. Die kann man dann zusätzlich zum DHCNRF eben bestellen. Wie du schon meinst, da sind so die wichtigsten Sachen drin mit welche Lagerungszeitpunkte beziehungsweise wenn ich es da lagere, wie lange ist es ungefähr haltbar oder gerade auch welcher Wirkstoff,
Genau.
welchen pH darf der haben, ist die
Genau.
Konzentration, die der Arzt aufgeschrieben hat, überhaupt so in Ordnung oder ist das
Genau.
viel zu hoch?
Ja, genau.
Genau.
Die finde ich richtig gut. Und zu eurem Kapselbuch, das sollte man sich bestimmt auf jeden Fall kaufen, weil Kapseln ist ja so ein Riesenthema, wo irgendwie gefühlt keiner weiß, was ist richtig, was ist falsch, mache ich massenbasiert. Massenbasiert ist immer noch einfach und dann kommen die volumenbasierten Sachen. Das ist ja etwas, was so viele Leute so schwierig finden. Hast du da irgendwelche Tipps oder sollte man sich einfach das Buch kaufen?
Tatsächlich ist es bei dem volumenbasierten Verfahren auch mal abhängig von den Wirkstoffen und dem Füllmittel. Also da hat natürlich jeder Wirkstoff und jedes Füllmittel auch ja, unterschiedliches Volumen natürlich. Also je fluffiger das Pulver, desto mehr Volumen hat es natürlich. ja, da sind eben die Schütt- und Stampfdichte am entscheidendsten. Das ist tatsächlich beim volumenbasierten Fahren auch immer so eine, ich will nicht sagen Pi mal Daumen-Geschichte, aber wenn das Füllmittel einigermaßen gut berechnet wird, dann dürfte eigentlich nichts schief gehen.
Ja,
Ja, also
ansonsten.
vorab ist halt ein bisschen Rechenarbeit, die man leisten muss, damit es eben gut klappt. Weil bei diesem volumenbasierten Verfahren es eben immer noch sein kann, dass wenn man gegen die Kapselmaschine kommt und einmal ja alles ordentlich zusammenrutscht, dass man dann natürlich zu wenig hat. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Deswegen da vorher ein bisschen gucken, wie weit rutscht es zusammen? Reicht es überhaupt? Da immer ein bisschen
Ja,
drauf achten.
schwieriges Thema. Kapseln, schwieriges
Ja.
Thema. Da kann man nur froh sein, wenn man in die Apotheke kommt und jemand hat das schon ausprobiert und es kommt die und die Kapsel. Man weiß, okay, ich brauche so und so viel Gramm davon und so viel Gramm davon. Ich schütte das zusammen, mische das, mache das spargebetartig auf meine Kapselmaschine und gut ist. Ja, aber das Buch ist sehr, sehr interessant. Da bin ich mal gespannt. Das würde ich mir auf jeden Fall mal holen.
Ja, sehr schön.
Also, ich danke dir. Wir haben jetzt hier 30 Minuten gequatscht über ja, NRF, DRC und ich finde das super interessant, dass es zwei Abteilungen sind. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, und wenn man Lust hat, bei euch zu arbeiten, dann am besten in der Nähe von Frankfurt bzw. von Eschborn wohnen und fleißig bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Das ist ungefähr auf der Hälfte unserer Podcast-Aufzeichnung jetzt hier. Ganz, 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 ganz toll. Dankeschön nochmal dafür, dass ihr das zur Verfügung gestellt. Und magst du noch unseren ZuhörerInnen irgendetwas sagen?
Ja, auf jeden Fall schaut, dass ihr in der Rezeptur immer viel Spaß habt.
Ja.
Das ist ganz wichtig, denn wenn die Arbeit keinen Spaß macht, dann ja, zieht sich das leider auch natürlich ja, mehr oder weniger durchs Leben. Natürlich merken das eure Kunden auch. Also immer mit viel Spaß und Freude bei der Arbeit dabei
sein. Und Genauigkeit.
Und Genauigkeit, ganz, ja. Gerade in der Rezeptur ganz wichtig.
Ja.
Genau. Ja, und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Sonstiges habt, schreibt uns gerne. Wir sind für euch da.
Ja, sehr schön. Danke, danke. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, die es bis hierhin ausgehalten haben. Was ich hier nochmal sagen kann, ist bei der Rezeptur, denkt immer daran, das, was ihr gerade herstellt, ist entweder für ein kleines Kind oder es ist für eine süße alte Omi, die ganz tolle Husten hat. Ihr macht es wirklich für Menschen und das finde ich so, so, so besonders, dass wir etwas persönlich für jemanden herstellen und da hat jeder nur das Beste verdient. Also auch immer schön aufpassen und nicht einfach sagen, ach, das passt schon. Dankeschön!
Ja, gerne!
Dann bis bald!
Jo!